ich zeige euch nochmal ganz grob nochmal den Überblick, was wir gemacht haben, wo wir sind und was jetzt kommt. Also der erste Teil, die ersten 10 Kapitel, 10 bis 10, Vers 10, das ist die Vorbereitung für die Wüstenwanderung, beginnt, und das ist jetzt für mich wichtig, deswegen zeige ich euch, beginnt mit der ersten Zählung. Ja, das startet die Zählung und ich habe euch da hineingenommen, was die Zählung bedeutet, was Zahlen in der Bibel und wenn Gott das Volk zählt, all das haben wir miteinander gemacht. Und wir starten da beim Berg Sinai, dann geht es mit der Wüstenwanderung, Kapitel 10, Vers 11 und bis Kapitel 25, da waren wir jetzt miteinander unterwegs, das ist die Wüstenwanderung, Prüfung und Läuterung des Volkes Gottes, ja, findet da statt. Und für mich wirklich eins der gewaltigen Abschnitte und lehrreichen Abschnitte, auch als Gemeinde und für mich als Christ. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Abschnitt, und das ist der letzte Spannungsbogen, Kapitel 26 bis 36. Und da sind wir in der Ebene Moab, und da geht es die Vorbereitung für die Landeinnahme. Im Prinzip haben diese beiden stehen sozusagen gegenüber. Genauso wie in den ersten 10 Kapiteln Gott Weisung gibt, was braucht es und worauf muss man achten, was ist wichtig, um die Wüstenwanderung zu bestehen, um in der Wüste wandern zu können, was ist wichtig als Ausrichtung, als Perspektive für uns in Bezug auf das Evangelium, auf die Erlösung Christi, was müssen wir wissen, worauf müssen wir hören, worauf müssen wir schauen, was brauchen wir, um in der Wüste zu überleben? Das ist eine intensive Unterweisung. So finden wir hier in gewisser Weise auf Vorbereitung, was ist wichtig, um das Land einzunehmen. Von was muss man sich lösen? Was muss man beachten? Da bekommen wir auch so ein Starter-Kit vielleicht, können wir so sagen. Dabei ist noch nicht fertig, weil im 5. Buch Mose, da kommen wir ja danach, das ist nochmal sehr intensiv. Da nimmt sich Mose nochmal, also da ist es nochmal eine wirklich intensive Zusammenfassung der Vorbereitung, bevor es wirklich bei Josua und mit Josua ins Land der Verheißung hineingeht. Aber das ist so ein Starter-Kit, wenn ich das so ehrfurchtig sagen kann. Was braucht es, was ist die Vorbereitung für die Landeinnahme, okay? Dass wir uns zurechtfinden. Kapitel 26 bis 36, 10 Kapitel. Und in der einzelnen Aufteilung, genau, das ist der Spannungsbogen, damit arbeiten wir, ja. Beginnt Kapitel 26 mit der Zählung. Und das ist, darum finden wir sie an dieser Stelle. Wir sind Ebene Moab, die Geschichte mit Bileam und Balak ist passiert. Und die Perspektive, wir wurden ausgerichtet, Stellung und Wandel. Und jetzt geht's los, und zwar mit wiederum die Vorbereitung, und das Volk wird wieder gezählt, ja. Ich werde euch über die Zählung nur kurz was sagen. Ich habe gedacht, ich mache Folgendes. Ich zeige euch nochmal, was inhaltlich auf uns da wartet. Und ich werde versuchen, also auf einzelne Teile werden wir ein bisschen kürzer eingehen, auf andere Teile ein bisschen intensiver eingehen. Gerade bei der Zählung werde ich nicht arg viel euch mehr sagen müssen, weil wir die erste Zählung betrachtet haben. Wer das noch nicht gehört hat, kann es gerne nachhören. Also, was erwartet uns? Welche Abschnitte, welche Themen werden wir uns anschauen? Die zweite Zählung kommt sofort. Als nächstes machen wir die Töchter als Miterben der Verheißung. Da die Bibelstundenbesucher am Mittwoch, für die wird das schon nicht mehr so arg neu sein. Aber hier gucken wir uns nochmal an. Ein sehr interessanter und wichtiger Abschnitt, der dann auf einmal nach der Zählung sofort was über die Töchter sagt, über die Frauen und ihr Erbrecht. Ein herrliches Kapitel. Dem folgt dann die Nachfolge Moses, wird vorbereitet, Josua wird benannt und eingesetzt und auch ein interessanter Abschnitt. All das werde ich euch vom Evangelium versuchen zu erklären. Ja? Nicht nur, dass wir wissen, was da passiert, sondern was hat das mit unserem herrlichen Jesus zu tun. Dann gucken wir uns die 70 Stiere und das Laubhüttenfest, also die beständigen Opfer, eine Weisung Gottes für ein Volk, die sollen das Opfer beständig halten. Warum, was, wie, auch ein herrlicher Abschnitt auf unseren Herrn Jesus Christus. Dann gehen wir weiter. Wir werden uns die Gesetze und die Gelübde anschauen. wenn ich da mich verschrieben habe, verzeiht es mir, ja, wenn da eine Rechtschreibung, weil manchmal, ja, ihr versteht, seid mir gnädig.
Ich verzeih.
Ja, du verzeihst, das ist gut. Also, auch in Umgang mit Gelübde, mit dem Schwören, mit Versprechen. Wer von euch hat schon mal ein Versprechen abgelegt, für Gott etwas zu tun? Gott, wenn, dann. Wenn du mir, dann ich dir. Ja? Haben wir das mal gemacht? Ja, nein. Wie sieht es mit dem Versprechen, mit dem Gelübde aus? Aber hier geht es nicht um eine praktische Anweisung und um zu sagen, wann wir schwören dürfen, wann wir nicht schwören dürfen. Nach dem Neuen Testament? Gar nicht. So, warum im Alten aber doch? Gell? Warum sagt Jesus aber im Neuen Testament nicht mehr? Warum ändert das Ganze? Hat was mit Jesus und seinem Werk zu tun. Ja? Gucken wir uns auch an. Dann, ich will euch noch ein bisschen so gewinnen, dass ihr euch auf die einzelnen Abschnitte freut. Dann Krieg gegen die Midianiter. Da sind wir wieder, da verknüpfen wir das mit dem, was ich jetzt vorhin gemacht habe. 25. Gott sagt, die haben euch mit List zum Fall gebracht. Die Midianiter müssen gerichtet werden. Für was steht Midian? Für warum und wie ist dieser Krieg zu führen? Da bekommen wir einige Hinweise. Und da taucht nämlich unser Priester Pinas wieder auf. Das ist wichtig. Da werden wir diesen Zusammenhang herstellen. Wie gewinnt man diesen Krieg gegen die Midianiter? Wie gewinnt man diesen Krieg gegen diese Falle und gegen diese Listigen? So, also das gucken wir uns dann auch nochmal kurz an. Und dann kommen wir schon zur Verteilung des Ostjordanlandes. Ruben, Gad und Manasse wollen nicht ins verheißene Land. Ja, wie geht das denn? Ja, hallo, die ganze Zeit gewandert, 40 Jahre gewartet und jetzt sind sie kurz davor und sagen, oh nö, hier ist doch schön, ist doch gut hier. Geht nur hier rüber, wir bleiben hier. Da passieren bestimmte Dinge und Regelungen und da müssen wir uns auch kurz darüber unterhalten. Ist es gut, was sie gemacht haben? Ist es nicht gut, was sie gemacht haben? Es gibt verschiedene Positionen darüber. Manche sagen, es ist richtig, was sie gemacht haben. Manche sagen, es ist gar nicht gut, was sie gemacht haben. Und ich möchte nicht nur geschichtlich euch aufzeigen, sondern auch da die geistliche Wahrheit lernen. Und ihr ahnt schon, ich bin nicht so begeistert von dem, was sie da gemacht haben. Und ich glaub mir, wie viel von dem, was Ruben, Gad und Manasse gemacht haben, heute unter den Gläubigen gemacht wird. Darf ich euch sagen, sie wollen lieber hier bleiben, auf dieser Seite, als auf die andere Seite zu gehen. Ja? Und ich spare mir jetzt nicht meine hämische Bemerkung dazu, aber das hat auch was mit dem tausendjährigen Reich zu tun. Okay, also, dann gehen wir weiter. Dann bekommen wir einen Überblick, eine Zusammenfassung über die Wüstenwanderung, über die einzelnen Stationen, warum das da notwendig ist. Ein Rückblick und ein Ausblick wird dann gegeben als Vorbereitung. Nochmal kurz zurückschauen und nach vorne gucken. Warum das wichtig ist, gucken wir uns auch an. Und das ist ja schon eine Menge, aber wir sind noch nicht durch. Dann gibt es noch einen Abschnitt, das verheißen Landgrenzen, Eroberung und Ausbreitung. Das ist Kapitel 34, werden wir uns miteinander anschauen, was in diesem Abschnitt, ich hole mir das kurz vor, genau, in der Einteilung und für viele muss es ja 1:1 dann ganz genau so sich dann auch erfüllen und das wird noch kommen mit all diesen Grenzen und so wird sich das auch erfüllen, werden wir einen kurzen Blick drauf werfen. Dann ein sehr interessanter Abschnitt, die 48 Levitenstädte. Genau. Städte. Stämme habe ich geschrieben. Ja, siehst du, das ist, glaube ich, Autokorrektur gewesen. Egal, ich ändere das, ja. Also, beziehungsweise, da finden wir die 6 Zufluchtsstädte. Ein sehr interessanter Abschnitt. Ja. Ein sehr interessanter Abschnitt, was mit diesen Zufluchtsstätten zu tun hat. Da geht es darum, wenn jemand tötet, ob er am Leben bleiben darf oder nicht. Und da macht die Bibel einen Unterschied zwischen Mörder, ein Mörder, der das absichtlich gemacht hat oder nicht mit Absicht gemacht hat. Der macht, ich will sagen, wir werden darüber nachdenken müssen in diesem Zusammenhang, was bedeutet wissentlich und unwissentlich. Ja? Und da macht die Bibel einen Unterschied. Und das werden wir nicht einfach nur nach dem Gesetz betrachten, sondern das hat was eben mit gerettet werden. Das hat was damit zu tun mit Annahme des Evangeliums beziehungsweise mit dem Tod Jesu Christi. Wie geht es denen, die Wissentliches tun, und wie geht es denen, die Unwissentliches tun? Ja? So, die Jesus wissentlich gekreuzigt haben und die unwissentlich gekreuzigt haben. Wer darf in die, eine Zuflucht dort haben? Wer wird trotzdem gerettet werden? Und was darüber der Text sagt, sehr wichtig. Also kein unwichtiger Teil. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch erinnern, wann die erste Zufluchtsstadt gebaut wurde oder für wen? Ziemlich am Anfang der Bibel. Vorher? Schon vor Lot? Gott schützt ihn. Okay? Er darf in eine Zufluchtsstadt. Da steckt mehr dahinter, als wir ahnen. Dass dieser sogar eine Zufluchtsstadt bekommt. Der Brudermörder, gell? Puh. Ja. Ja, genau, da kommt es. 48 Levitenstädte, ich korrigiere es, und die 6 Zufluchtsstädte. Und interessant, wo sie liegen, von der Lagerung. Wo diese 3 da, 3 da und so. Spannend, spannend. Ja, ja, heute. Alfred hat ja Angst, dass er bald nicht mehr unter uns ist. Gehört zu den fittesten Ältesten, die ich kenne. Und er hat Angst, er erlebt das Ganze nicht mehr. Bevor du stirbst, bin ich schon beim Herrn. Sonne, steh still. Wir können ja beten. Wir können sogar zurück. Wir können mit 20 wieder anfangen. Und dann kommt am Ende nochmal Frauenerbrecht. Ja? So, das ist das Interessante. Taucht 2-mal in der Vorbereitung auf. In der Vorbereitung des Einnahmen des Landes taucht 2-mal das Frauenerbrecht. Also interessant. Zählung, Start, dann das Erste, was gesagt, Frauenerbrecht. Und das Letzte, was gesagt wird, Frauenerbrecht. Gell? Merkt ihr, was für ein Gewicht die Frauen da bekommen? Ja? Matriarchat. Nö, kenne ich nicht. Echt? Matriarchat. Mensch. ihr wisst ja, dass ich mit so solche Wörtern, ich kann es nicht mehr aussprechen, aber klingt gut. Nein, kann nicht sein, genau. Haha, merkt ihr, aber das ist ja nicht Wort Gottes. Da ist ja nur PowerPoint. Ja. 36. Ist klar, gell? Wieso 20? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich korrigiere es. Ich muss 2 Dinge da korrigieren. Ich mache es nur, damit ihr einfach wenigstens so ein bisschen, wo sind wir? Weil, so weg. Jetzt ganz groß, 4. Mose 26, die 2. Zählung passt, Teil 3, so, alles klar. Okay, also das ist ungefähr, was uns erwartet, diese 10 Kapitel. Ich habe einfach versucht, inhaltlich so ein paar Puzzleteile, und die bilden uns, oder die zeigen uns, was am Ende wichtig ist zu wissen und worauf es hinausläuft. Also gut, arbeiten wir uns durch, ja. Ich bin selber gespannt, wie gesagt, in welchem Tempo. Ich habe mir vorgenommen, kein Jahr dafür, also wirklich, ich will das zügiger machen, und weil 5. Buch Mose wartet ja schon, ja, und wir müssen sagen, wir haben das Gesetz erarbeitet, aber wenn wir das gemacht haben, wir haben das Gesetz Mose durchgearbeitet. Ehrlich gesagt, würde ich gern 1. Mose noch einmal mit euch machen, weil da war ich echt schnell, ja, da hat der Philipp mich ermahnt, schnell zu sein. Dann ist Philipp gegangen und ich nehme Zeit. Nein, aber wir haben, also das ist Ziel, guck mal, wir können sagen, wir haben uns die Tora erarbeitet. Schon nicht wenig. Okay, also, los geht's. An diesem Punkt kann ich euch sagen, kann ich schnell machen. Ja, wirklich, an diesem Punkt kann ich schnell machen. die geistliche Lektion oder das, was passiert, ist folgendes. Oder was für uns wichtig ist. Gott startet mit seinem Volk und sagt, zählt das Volk. Wie viel seid ihr? Und sie zählen, Mose zählt das Volk. Und es geht los. Und dann erleben sie all das, was sie da erleben. Und dann in Gericht und Strafe stirbt eine ganze Generation. Stirbt ein Volk. Und dann stehen sie kurz vor dem verheißenen Land. Und da sagt Gott, okay, jetzt zählt nochmal, wie viel seid ihr? Und die zählen noch einmal. Und Gott sagt, guck mal, wie viel wart ihr, als ihr losgegangen seid? Und wie viel seid ihr jetzt? Und was lernen wir daraus? Wie viel sind losgegangen? Geht mal mir in 4. Mose 1. Wie viel sind es gewesen, als es losging? 1,46. 603.550 Männer, kriegsfähige Männer. Das heißt, wir haben nochmal als Erinnerung ein Millionenvolk. Aber wir sind jetzt bei den, hier geht es um Mündige. Hier geht es um Mündige, das heißt, das sind kriegsfähige und mündige Männer, die Verantwortung übernehmen, die für das Volk eintreten, für das Volk stehen, für Gott bereit sind, für Gott zu dienen, in ihrer Mündigkeit, in ihrer Entscheidung und so weiter. Also wir haben ein Millionenvolk, aber die Männer werden gezählt mit 603.550. So, jetzt geht man mir am Ende die zweite Zählung, wieder 26, Vers 51. Wie viel sind es am Ende? 601.730. Und? Was würdet ihr sagen? Bitte? Andreas, was hast du gesagt? Ein paar weniger, gell? Ja, genau. Fast 2000. So, zwei Gedanken. Erstens, geht mit mir in Kapitel 25, Vers 9. Als sie auf dem Ebene Moab ankommen, wie viele sterben da? Wenn sie nicht gestorben wären und heute noch lebten. Ja, wir wären bei 625.730. Weit mehr als die losgegangen, obwohl die ganze Generation gestorben ist. Gell? Selbst wenn, aber wir sind jetzt bei 601. Wir haben immer noch ein Millionenvolk. Der Punkt ist der, Gott steht zu seinem Wort. Ich werde mein Volk bewahren und ins verheißene Land bringen. Und Gott sagt, guck mal, wie viele seid, als ihr losgegangen seid. Und guck mal, wie viele seid, als ihr... Und dazwischen haben wir Gericht und Sterben. Eine ganze Generation gestorben. Und dann sind es halt nur zwei Leute, nämlich Josef und Kaleb, die dann gehen hinein. Nein, es ist wieder ein Millionenvolk. Das ist das Erste. Das heißt, Gott steht zu seinem Wort. Das Zweite ist, dass wir verstehen, wie Gott zu seinem Wort steht. Wir können sagen, ja, Gott hat doch gesagt, er wird die in sein Land hineinbringen. Aber die sind doch gestorben. Gott steht nicht zu seinem Wort. Und Gott sagt, doch, ich bringe die meinen ins verheißene Land. Nicht jeder, der buchstäblich ein Nachkomme irdisch ist, bekommt das. Sondern Gott sagt, Gott bewahrt sein Volk. Und jetzt, die erste Generation, ich will in diesem Bild sprechen, die erste Generation, irdisch, fleischlich, sündig, rebellisch, sie stirbt in der Wüste. Der erste Mensch stirbt. Und die zweite Generation, die ist himmlisch, die ist göttlich, sie ist gerecht, die ist heilig, sie ist schön, sie ist die bekommt das, die erbt das. Und Gott bringt, das Alte ist vergangen, siehe, neu geworden. Dahinter steckt die Verheißung, wie Gott sein Wort erfüllt. Er sagt, ich bringe mein Volk, nur müssen wir verstehen, was ist Gottes Volk? Auf welchem Weg bringt er sein Volk ins verheißene Land? Wie wird er die Verheißung denn erfüllen? Wer gehört wirklich zum Volk Gottes? Wer gehört nicht zum Volk Gottes? Allein nur die Zahl. Wenn in der Bibel steht, dass Gott sein Volk zählen lässt, oder dass er seine Stadt messen lässt, dann sagt Gott, ich werde mein Volk bewahren. Wenn ich ein Haus baue, mache ich einen Plan. Und dann steht, dieser Raum soll 12 auf 12 Meter sein. Und dann gebe ich es dem Architekt. Und der baut es. Und dann komme ich mit einem Lineal, heute mit einem Lasermessgerät, und dann messe ich es nach und gucke ich, 10,30 Meter. Dann sage ich, mein Freund, du bist noch nicht fertig. Weiterbauen. Und dann messe ich da 11,90 Meter. Und da bin ich fast fertig. Und irgendwann mal komme ich, messe ich nach und dann sehe ich 12, 12. Dann sage ich, Schluss. Alle Steine sind eingefügt, das Haus ist fertig, erledigt. Das heißt, Gott hat von Anfang an gesagt, wie groß seine Stadt werden wird. 12 mal 12 mal 12 mal 12. Er hat eine Zahl festgelegt und er sagt, Johannes, miss den Tempel. Miss, das, was nicht messen soll, das gucken wir uns in der Offenbarung an. Aber miss, wenn Gott damit sagt, dann sagt, ich, meine Gemeinde, mein Plan, mein Volk ist bis auf den letzten Zentimeter geplant. Das ist die Lehre der Erwählung. Dass Gott sagt, mein Volk steht. Und es gibt eine Zahl. Und auch wenn wir sie nicht mögen, 144.000. Ja, sie gibt's, was sie auch immer bedeutet. Gott bringt sein Volk aus jedem Stamm. 12.000, 12.000, 12.000. Nicht 11.998. Ja, der eine wollte nicht. 10.000, nochmal, die haben gebockt. Die haben gesündigt. Nein, Gott hat in jedem seiner Stämme, hat er sein Volk. Und es gibt eine Zahl. Und diese Zahl kommt hinein. Das ist die Souveränität Gottes. Er vermag aber. Wie? Das ist ein Weg der Wüste. Das ist ein Weg des Lehrens und Läuterns und Prüfens und Machens. Das ist nicht einfach so zack, bam, da. Das ist ein langer Weg. Ein Jahr lang haben wir uns jetzt den angeschaut. Das erste Wahrheit hinter der Zählung ist, der ersten und der zweiten ist, Gott bewahrt sein Volk. Schön. Wunderbar. Er vermag, sein Volk ans Ziel zu bringen. Und er kennt die Seinen. Und er kennt sie mit Namen und Beinamen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es zeigt uns, was die Voraussetzungen, wer ist da gestorben in der Wüste? Und wer geht da hinein? Was war die Voraussetzung? Was ist die Voraussetzung gewesen für das Hineingehen? Und was war der Grund für das Sterben? Geht mal mit mir in Hebräer 3 ganz kurz. Ich erinnere euch kurz nur daran. Hebräer 3. Vers 12. Da heißt es, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Die Mahnung ist, schaut zu, dass nicht jemand unter euch ist, dass ihr solche habt, die was haben? Ein ungläubiges Herz. Das ist wichtig, ein ungläubiges Herz. Nicht die glauben und dann vom Glauben abfallen. Sondern es gibt welche unter euch, die haben ein ungläubiges Herz. Und das ist der Abfall vom lebendigen Gott. Das ist der Abfall, ein ungläubiges Herz. Schaut mal Vers 19. Ich lese noch Vers 18 mit. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren, so, den Ungehorsamen. Wie wird der Ungehorsam definiert? Vers 19. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Was war die Voraussetzung für ein Hineingehen? Glaube, die Ungläubigen, die kommen nicht in die Ruhe, die Gläubigen kommen in die Ruhe. Was ist die Voraussetzung nicht gewesen? Das Gesetz. Nicht Werke. Glaube. Glauben war immer der Maßstab für das Hineinkommen in die Verheißung, das Erben der Verheißung Gottes. War immer der Maßstab. Und wie sollten sie das tun? Schaut mal Kapitel 4, Vers 2. Oder ich lese Vers 1, Entschuldigung, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, die wahre Ruhe ist ja noch nicht fertig, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint, Hebräer 4, Vers 1, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das göttliche Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Wichtig, was, schaut mal, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Wem wurde die gute Botschaft verkündigt? Uns. Wem wurde es auch nochmal verkündigt? Jenen. Die hörten das Gleiche. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen bei dem Studium des vierten Buch Mose gesehen habt, wie viel gute Botschaft da drin ist. So, ihnen wurde es genauso verkündigt wie dir und mir. Der Punkt ist, glaubten sie oder glauben sie nicht? Und das war entscheidend, ob sie hineingehen oder nicht hineingehen. Der Glaube war schon immer der Maßstab für das Empfangen der Verheißung Gottes, nicht Werk. Nicht Werk. Das ist wichtig, ja? So, das ist die Generation, das ist, so beginnen wir bei dem, bevor es wieder zu der Landeinnahme geht, bevor lässt Gott zählen und sagt, okay, erinnert euch. Wie viel wart ihr? Weil sie haben ja jeden Tag was gesehen. Tod. Und ihr sagt, ihr zählt doch mal. Und die zählen auf einmal 599, 1999. Hey, wir sind ja genauso groß wieder. Ich bewahre mein Volk. Das ist sehr hoffnungsmachend und sehr ausrichtend. Wichtig ist aber dabei dieses Verständnis, die erste Generation Unglaube, die zweite Generation Glaube, die erste Generation Fleisch, die zweite Geist, die erste irdisch, die zweite himmlisch. Das sind die Prinzipien und das ist das Bild des Volkes Israels. Und Gott macht ein neues Volk. Von wo kommt? Verwirft er Israel komplett, schmeißt es weg, tötet es und tilgt es aus und sagt, okay, machen wir komplett was Neues? Das ist das Geheimnis. Es kommt aus Israel. So, es ist eine Kontinuität. Das heißt, es kommt aus Israel, das Volk. Und es ist zugleich wiederum ein komplett neues Volk. Es ist Israel und doch nicht Israel. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, was uns hier deutlich gemacht wird. Es entsteht aus Israel. Und Gott macht da etwas Neues. Dass aber die zweite Generation nicht wirklich die Generation ist, die erbt. Dass die zweite Generation, die dann entsteht, nicht wirklich das Volk, wahre Volk Gottes ist. Dass es nur ein Bild auf das geistliche Haus Gottes ist, wird deutlich wiederum in ihrem Versagen und ihren Murren. Und dass da die stehen kurz vorm Jordan und wie viele mussten sterben? 24.000. Das heißt, auch die zweite Generation ist nicht so gläubig, wie man denkt. Ihr versteht, was ich damit meine. Wir müssen diese Hermeneutik oder dieses Auslegungsprinzip, wir müssen immer beachten, dass wir die verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Ja, alles klar.
Ich frage mich, das ist ja auch die biologische Alter zu beachten.
40 Jahre. Ja, oder ich frage erstmal, was meinst du?
Jetzt meine ich, also die zweite Generation kommt ja automatisch, also wenn eine 40 Jahre alt war und die waren 40, ist klar, dass er irgendwann noch stirbt, biologisch.
Ja, wobei wir hätten auch 80 werden können. Also,
eine 60 war dann wirklich.
Also dass natürlich ein Mensch ein Lebensalter hat und dass er dann stirbt und dann die nächste, das ist absolut richtig, ja. Und aber das ist nicht, was Gott mit denen macht, sondern Gott sagt, ihr, was 40 Jahre darin wandern und ihr werdet alle in diesen 40 Jahren in dieser Wüste sterben. Er sagt nicht, manche werden sterben, manche nicht, manche kommen da hinein, sterben dort den natürlichen Tod. Nein, er sagt, das Gericht ist, ihr werdet das Fleisch, das Ungläubige, die Ungläubigen werden in dieser Wüste sterben. Das ist das Gericht Gottes. Und das, ja, okay. Also das ist Gericht. Ja, ist gut, wir müssen nur sagen, schon höre ich auf zu reden. Ja. Ich habe gesagt, wir haben schon lange verstanden. Andreas. Timmy, machst du kurz?
Im zweiten Stellung ist es ja so, dass manche Sitten zugenommen haben und manche haben abgenommen. Gibt es dafür eine Begründung?
Die Stämme?
Ja.
Ja.
Ist das einfach?
Ich wüsste jetzt nicht.
Okay.
Ich sage es auf die Schnelle, würde ich sagen. Das gleicht sich immer aus. Weißt du, dass Gott in allem sein Volk hat. Wenn es da weniger ist, dann wird es halt dann mehr. Da gibt es eine Gemeinde, die ist klein, dafür gibt es eine Gemeinde, die ist groß, weißt du so. Aber warum jetzt in den einzelnen Stämmen mehr oder weniger, das ist jetzt, zu einem habe ich es nicht untersucht, zum anderen weiß ich jetzt auch jetzt nicht, ob das jetzt ob das ausschlaggebend ist. Aber ich habe die Frage gespeichert. Okay, wunderbar. So. So schnell haben wir noch keinen Abschnitt behandelt, gell? Ja, aber ist das okay für euch? Ja, wir wissen Bescheid. Über diese Themen haben wir, wie gesagt, schon im Vorfeld bei der ersten Zählung intensiver nachgedacht. Das führt uns zu dem nächsten Thema. Und zwar die Töchter als Miterben der Verheißung. Ich möchte das so behandeln, auch kurz euch aufzeigen, dieses Spannungsbogen, beziehungsweise jetzt geht's los. Die Zählung ist klar, die Ausrichtung ist klar, jetzt wissen wir. Jetzt sind wir wieder an einem neuen Punkt. Und jetzt das Erste, was uns berichtet wird, ist das Gesetz über die Erbtöchter. Ich sehe die Parallele oder den Zusammenhang in der Klammer, dass am Ende Kapitel 36 auch ebenfalls die Erbtöchter jetzt zu den Erbtöchtern geredet wird. Und die auf einmal, oder das vierte Buch Mose endet genauso. Nochmal wird man daran erinnern, die Frauen haben ein Erbrecht. Aus der Diskussion und aus der ganzen Thematik, wir müssen das richtig einordnen. Und wie fange ich am besten an? Wir lesen. Ich überlege, wie könnte ich das gut strukturieren? Wir lesen. Ein Teil, wir lesen ein bisschen hinein. Kapitel 27, okay? Und es traten heran die Töchter des Zelophat, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes, Mann, die Namen Machias, des Sohnes Manasses, von den Sippen Manasses, den Sohnes Josefs. Okay, wir können zurückgehen.
Nur ein Interessefrage.
Ja.
War da nicht eine komplette Generation von Männern ausgerottet? Gab es da nicht einen viel größeren Anteil an Frauen in dem Volk?
Ja, das ist das Gute.
Die ganzen Männer, die ganzen Söhne wurden ja alle in den Nil geschmissen.
Ja, Frauen auch.
Nee, waren es nicht um die Männer?
Nee.
Echt?
Ja.
Alle Kinder.
Das heißt, wir waren da, aber ich erinnere nur kurz, die Botschafter kommen zurück und dann sagen sie, oh, wir können es nicht erben. Und das ganze Volk, und ich habe euch an diesem Zusammenhang immer euch gezeigt, wie es immer wie gesagt, das ganze Volk hat gesagt, wir gehen da nicht hinein, das ist unmöglich. Und Josua und Kaleb sagen, doch. Und dann sagen sie, wir steinigen sie, das ganze Volk.
Also, das meinte ich nicht, sondern den Pharao. Weißt du, in Ägypten war doch ein komplette, also
das meinst du.
Generationen, alle Männer da vorne, die waren ja
sie wollten, aber sie haben es nicht hingekriegt. Ja, ja. Ja, allein das Bild Mose. Ja, nur Mose. Nicht nur Mose.
Nein.
Ja. Ich meine, abgesehen, nur realistisch. Wenn es nur Mose gewesen wäre, dann müsste Mose alle Zeugen da. Nein, hat man nicht gemacht. Er ist nicht Adam gewesen. Ja, der arme Mose. Nein. Allein die Tatsache, dass wir eine ganze Generation haben, es war ja eine Zeit, es war auf eine Zeit begrenzt und die Zeit war alle Erstgeburt muss getötet. Aber das heißt, es gab ja Männer. Verstehst du?
Die
Zeit, wo Pharao es verboten hat, die ging es ja weiter und die Männer lebten ja weiter auch, die noch nicht, die mehr als 2 Jahre alt waren oder wie auch immer. Und die haben ja wieder Kinder gezeugt und verstehst du? Also die Männer existierten ja und waren immer noch zeugungsfähig. Aber ich bin mir sicher, dass Gott nicht nur Mose dadurch bewahrt hat. Das war ja eine Strategie der Hebammen. Also die haben es ja nicht nur bei Mose gemacht, sondern die haben das auch bei anderen Kindern gemacht.
Stimmt, wenn ihr 2. Mose 1:17. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben.
Ja, sehr schön. Die Knaben. Genau. Ja, das sind solche Stellen, wo ich heute noch denke, könnten wir viel länger bleiben. Aber manchmal echt gehe ich durch und denke, ja, das haben wir gar nicht genau angeschaut, das haben wir auch nicht angeschaut. So gut, so gut. Ja, aber es muss ja ein bisschen übrig bleiben für Selbststudium. Genau. Ich muss ja selber ein bisschen forschen. Also, okay, ist geklärt. Jetzt sind wir wieder. Also wir sind wir sind bei Manasse, wir sind letztendlich bei Josef, ja? Wir verstehen, könnten Josef einordnen. Und wichtig, ist nicht unwichtig, weil Josefs und seine Familie, wie sie entstanden ist. Gut, Josef wurde verkauft, haben auch ein herrliches Bild auf Christus, und er heiratete ja eine Ägypterin. Und das heißt, seine Nachkommenschaft ist eigentlich ein Mischvolk schon, aus Juden und Heiden bestehend, ja. So, das ist der eine Aspekt, wenn wir bei Josef, Manasse und sind. Und dann dann heißt es, und dies waren die Namen, ich lese weiter, 4. Mose 27, und dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noah, gibt es auch weiblich, Noah und Hogla und Milka. Es gibt immer einen Namen, den ich cool finde, und die restlichen sind schwierig. Und Milka und Tirza. Ist auch nicht schlecht, gell?
Ja, und die jungen Paare suchen irgendwelche Namen.
Gell? Zack, hier muss man keinen. Nur, ich weiß nicht, also ich könnte sie dann schlecht aussprechen. Ja. Wenn ich sie einsegnen sollte, ist schwierig. Ja, aber Milka ist klar. Also es gibt einige Töchter hier. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt, das ist sehr interessant, was wir hier haben. Eine interessante Situation. Auch eine sehr erhellende Situation. Und auch die uns hilft, die Bibelstellen besser zu verstehen, auch Gott besser zu verstehen. Und sie traten vor Mose und vor den Priester Eleazar und vor den Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes zu begegnen und sagten, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Okay? Das ist die, also unser Papa ist gestorben. Er war aber nicht inmitten der Rotte, derer, die sich in der Rotte Korahs gegen des Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner eigenen Sünde gestorben. Interessant. Also es gab die Generation, die erste Generation, die ist gestorben. Und zwar wegen ihrer Sünde. Unglaubensgott gegenüber. Aber es gab dann welche, die haben ihr Sündenmaß voll gemacht, die Rotte Korahs, und die haben einen Aufstand. Wir haben uns das angeschaut. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Gucken wir das mit mir an. 4. Mose 16. Da haben wir diesen Aufstand, richtig? Zur Erinnerung. Und als das Gericht Gottes stattfindet, ab Vers 31, und es geschah, als er all diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familie und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Und sie fuhren sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab, und die Erde bedeckte sie, und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Und ganz Israel, ja, und dann murrten sie und schreien. Auf jeden Fall, wer wurde vernichtet? Wir lesen die ganze. Und dann sagen wir, ja, was können die Kinder und was können die Töchter, und die Väter machen Blödsinn, und der Rest, alle, ganze Familie. Und hier lesen wir was? Nicht alle. So, genau das Gleiche. Das heißt, und ganz Israel ging zu Johannes den Täufer. Damit heißt nicht jeder Einzelne. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben immer dieses Alle, und wir denken immer sofort an jeden Einzelnen. Hier sind aber Prinzipien, die dahinter stehen. Und wenn es das, er hat die ganze Familie ausgerottet, dann bedeutet es nicht jeden Einzelnen. Es gab welche, die haben sich nicht versündigt. Und die hat er nicht ausgerottet. Und der Vater von der Milka und der Rest, der hat sich nicht an diesen Sünden beteiligt. Und sie erinnern und sagen, unser Vater ist gestorben. Ja, aber nicht wie wegen der Rotte Korahs. Die haben da nicht mitgemacht. Und wir sind am Leben übrig geblieben. Und unser Vater ist zwar in der Wüste gestorben, wegen seiner eigenen Sünde, aber wir leben noch. Aber wir haben ein Problem. Wir haben keinen männlichen Nachkommen. und keinen männlichen Vater. Bedeutet, wir erben nichts? Das ist jetzt ihre Situation. Die stehen da und sagen, was ist das? Also das kann doch nicht sein, dass wir nichts erben können. Ja? Ich finde das interessant, der Zusammenhang mit Josef und mit das sind Mischkinder hier. Ja?
Ich verstehe das jetzt nicht.
Was verstehst du nicht?
Diese fünf Frauen, ja. Die gehören doch, die waren doch nicht in der, gehören nicht zur Rotte Cora.
Die Vater. Aus der Familie, aus dem Geschlecht.
Stimmt es denn, dass der aus dem Geschlecht kam?
Das sagen die. Hatte ich. Ja, guck mal, in Kapitel 26, Vers 3. Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht inmitten der Rote, derer, die sich der Rote Korach gegen des Herrn zusammenrotteten. Ja. Er war nicht dabei. Er hat da nicht mitgemacht, sagt
er. Er war nicht Aufstand.
Mhm. Die gegen den Herrn zusammengerottet, sondern er ist in unserer eigenen Sünde, oder ist in seiner eigenen Sünde gestorben. Aber er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe? Weil er keinen Sohn hat. Ja. Verstehst du das? Oder seht ihr das? Ich guck mal, Schmidt, ich habe noch was. Schaut mal, Kapitel 26, Vers 11. Geht mal mit mir Kapitel 26, Vers 11. Da werden die aufgezählt und andere, also Zählungen, dann auch die gestorben sind, auch die zu Rotte Korach gehören. Und dann heißt es, aber die Söhne des Korach starben nicht. Also es ist nicht die ganze Familie ausgehört. Es gab noch Nachkommen Korachs. So, und dann, aber die sind trotzdem gestorben, weil sie zu den Ungläubigen gehörten. Ihr versteht so ein bisschen den Gedankengang? Also hier wird etwas konstruiert von Gott, herrlich konstruiert durch Geschichte, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Das war das Thema der Bibelstunden im Petrusbrief. Jetzt seit einigen Wochen haben wir das bei uns in der Gemeinde durchgearbeitet. Die Verantwortung und die Stellung von Mann und Frau. Die Berufung, den Auftrag. Und wir haben uns angeschaut, dass die Frauen zwar von ihrer Schöpfung und von ihrer Berufung und von dem Auftrag andersartig sind, aber nicht anderswertig sind. Und dass sie und die Männer müssen weise mit ihnen umgehen, mit der Erkenntnis, dass sie verstehen, Gott hat in sie eine Berufung, eine Befähigung und eine Aufgabe ihr gegeben, die eine andere ist wie ihn, wie die Männer haben, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht das gleiche erben werden. Also ihre Stellung hebt nicht ihr Anspruch auf. Das ist die große Thematik. Und das ist schon im Mose verankert gewesen. Von Anfang an war es verankert. Ja, Mose war der, der das Volk führen sollte. Ja, Gott hat Männer in der Leitung eingesetzt. Und ja, Frauen gab es auch als Prophetinnen. Und sie haben den Frauen zugesungen, haben ihren Dienst getan. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Ja, aber das bedeutet nicht, dass die Frauen in Gottes Augen weniger wert sind und dass sie nicht das Land erben. Nur Männer werden erben. Und wenn eine Frau keinen Mann hat, kann sie nicht miterben. Nein. Und das macht Gott hier an dieser Stelle, und das macht die Schrift an dieser Stelle klar, Frauen sind Miterben der gleichen Verheißung, des gleichen Erbes. Und sie haben einen Anspruch darauf. Und hier kommt eine herrliche Wahrheit. Wisst ihr was? Ich liebe das, weil ich Frauen liebe im geistlichen Sinne. Im Natürlichen auch sehr meine Frau, als ihr versteht. So, Entschuldigung. Ja. Dass das alles geklärt ist. Aber ich liebe in Christus die Frauen, weil sie durch das schwächere Gefäß die bessere Veranlagung haben zur Aufnahme des Evangeliums. Weil sie weniger hochmütig sind wie Männer. Weil Männer sind von Natur aus stolz. Und da muss Gott mehr brechen als Frauen. Von ihrer Beschaffenheit sind sie ein schwächeres Gefäß und die können sich glücklich schätzen, was schon eine bessere Voraussetzung für die Einnahme des Evangeliums. Also was auf ersten Blick schlecht ist, ist auf den zweiten Blick gut. Jetzt geht es aber um Folgendes, dass die Frauen sind die, ich sage so, denen ist ihr Erbe nicht egal. Denen ist es wichtig, ob sie erben werden oder nicht. Ja, was soll's? Versteht ihr was? Und das ist, was ich hier erlebe, deswegen liebe ich in Christus die Frauen, denen ist ihr geistliches Erbe wichtig. Sie ringen darum, sie fragen, sie suchen und sie machen, die gehen zu Mose und sagen, wie sieht's aus mit uns? Kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Ja, ihr seid Frau, seid ruhig. Setzt euch ab, wir gucken mal, was ihr davon... Nein, denen ist es wichtig. Die gehen vor Mose, vor Priester, vor die Gemeinde, vor Gott und sagen, wir wollen unser Erbe. Das ist das Erste. Denen ist ihr Erbe wichtig. Und ich sage euch ehrlich, wie vielen Menschen ist das Erbe nicht wichtig? Ob sie erben werden oder nicht? Wie vielen Männern ist es nicht wichtig, sondern heute und hier, ob ich mein Haus erbe oder nicht, ob ich mein Grundstück erbe oder nicht, ob ich mein das bekomme, mein Lohn. Und das ist eine weit größere Schau. Gott hat verheißen, ja, werden wir Anteil haben darin. Es kann nicht sein, wenn mein Vater ist nicht da, unser Vater ist nicht da, werden wir nichts bekommen. Aber wir wollen doch, das ist doch ungerecht. Also sie wollen das Erbe haben. Das ist ein ganz stark. Und ich glaube, deswegen am Anfang und am Ende wird deutlich gemacht, die Frauen sind gleichberechtigte Erben der Ewigkeit. Das ist des verheißenen Landes. Da gibt es keinen Unterschied. Gott macht keinen Unterschied. Übrigens, Mose ist überfordert. Das ist so schön zu sehen. Mose sagt, okay, da muss ich mal Gott fragen. Da bin ich immer überfragt jetzt hier an dieser Stelle. Guckt mal, also die Frauen kommen und lernen es. Und versteht ihr, die verstehen, wenn unser Vater mit so der rote Korax gehörte, dann hätten wir keinen Anspruch. In dieser Weise, versteht ihr, das war ein Ungläubiger. Das war, aber die sagen, nein, so, bestrafe uns nicht für die Familie. Wir wollen erben. Also, wenn wir das schon mitnehmen, sie wollen erben. Sie haben einen Wunsch danach, das ist ihnen egal. Und dann gehen sie zu Mose. Vers 4. Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seiner Sippe? Weil er keinen Sohn hat? Gib uns einen Grundbesitz inmitten der Brüder unseres Vaters. Ja? Und Mose brachte ihre Rechtssache vor den Herrn. Dann sagt er, okay, ich muss zu Gott gehen. Und Mose sagt nicht, ja, stimmt. Ist ja klar. Und jetzt, das ist schön. Und der Herr redete zu Mose und sprach, die Töchter Zelophehads reden recht. Mose, das passt. Ja, wie Frauen und Sinnen. Nein, Gott sagt, das ist recht. Das ist schön. Gott gibt ihnen recht. Schön. Du musst ihnen, nicht du darfst, wäre schön, du musst ihnen in der Tat ein Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben. Und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Wir sind auf der einen Seite natürlich von diesem Erbrecht und eigentlich der Sohn erbt und so weiter. Wir sind auf der geschichtlichen Ebene. Wir verstehen die Botschaft, die dahinter steht. Sie bekommen es. Gebt es ihnen. Sie haben einen Anspruch darauf. Und so beginnt, ich will einfach nur euch deutlich machen, so beginnt hier der Abschnitt der Zurüstung für das verheißene Land. Und das Erste, was uns gesagt wird, also die Frauen kriegen es auch. Ist nicht unwichtig. Geht mal mit mir noch in 1. Petrus Kapitel 3 ganz kurz. Ich erinnere euch und für die nicht im Biblischen dabei sind, wäre es nicht fair, diese Stelle euch vorzuenthalten. 1. Petrus Kapitel 3. Wir sind in der Leidenssituation der Gemeinde Jesu, in der Art und Weise, wie sie durch das Leiden einen priesterlichen Dienst ausüben und Zeugnis der Herrlichkeit Gottes sind, Zeugnis des Evangeliums sind, mit welcher Ausrichtung sie es tun, so mit welcher Haltung sie tun sollen. Und nachdem er Petrus Kapitel 3, 1 bis 6 den Frauen aufgezeigt hat, in welcher Haltung sie ihre ungläubigen Männer gewinnen können. Und er spricht über den sanftmütigen Geist und den stillen Geist. Was das alles bedeutet, lade ich euch ein, hört es euch nach. Alles aufgenommen, könnt ihr euch das im Detail nachhören. Und dann wendet er sich sofort den Männern zu und schafft einen Schutzrahmen. Er schafft sozusagen das Drumherum, damit die Frauen das und so leben können, wie Jesus es will. Und er schafft diesen Schutzrahmen und sagt, und ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. So, das ist der Rahmen. Ihr Männer, geht mit euren Frauen mit Verständnis um. Und unter anderem, welches Verständnis? Sie gehören genauso zu den Miterben der Gnade Gottes, des ewigen Lebens. Macht da keinen Unterschied. Behandelt sie nicht minderwertig, nicht weniger wertig, nicht weniger von Gott beschenkte. Stellt euch nicht über sie in dieser Weise und sagt, ah ja, ich bin der Mann und du bist halt die Frau. Das mit Einsicht, mit Verstand müssen die Männer bei den Frauen. Und das, was ihnen helfen soll, mit den Frauen als das schwächere Gefäß richtig umzugehen, ist allein die Tatsache, wo besser, sie bekommen das Gleiche wie ihr. Okay? Das heißt, in Christus ist weder Mann noch Frau. So, weder reich noch arm noch reich und all diese Dinge. Also in dieser Weise spricht er sie an. Und ich glaube, dass wir im 4. Buch Mose, dass das, hier geht es um jetzt Vorbild und Schatten der Verheißung. Hier geht es jetzt um das Vorbild und Schatten des Erbes, noch nicht das Eigentliche. Und genauso da müssen wir gleich von Anfang an verstehen und lernen. Ich staune darüber, dass Gott sofort sagt, okay, als erstes, was ihr wissen müsst, ist, die Frauen kriegen es auch. Okay? Also ich finde es toll, ja. Ich finde es echt schön. Gerne.
Ich studiere ein bisschen den Koran, der ein Muslim geschenkt.
Also okay.
Und den, die unterschiedlichen.
Wenn es gefährlich wird, sag schon Bescheid.
Dein Sura 4, da habe ich auch geschrieben, da steht, die Frauen haben kein Recht wie die Männer. Da steht, dass, wenn sie dir nicht gehorcht, musst du sie schlagen. Praktisch, das hat überhaupt keinen Vergleich mit unserem
Wort. Ja. Ja.
Das ist so gewaltig.
Ja.
Ich saß da lang und dachte,
yes.
Ist das für einen Gott?
Ja, aber das kennen wir ja auch aus dem Judentum, kennen wir das. Und aber, versteht ihr, sehr gut, aber selbst im Judentum haben ja die Frauen eben nicht diese Stellung, zumindest, aber die ist nicht biblisch. Die ist religiös. Das ist das, was ich zeigen will. Das ist nicht biblisch.
Ich dachte, die waren in den ersten 5 Bücher Mose auch drin.
Inwieweit, Alfred, Rabbi des Korans. Ja, stimmt. Die 5 Bücher Mose sind im Koran.
Ja, das ist so ein durcheinander Wort.
Genau.
Ja, du kannst das nicht von Abraham wieder.
So, also was wir verstehen müssen, der Koran, die Entstehung des Korans ist ja, dass ich sage, Mohammed von allem genommen hat und einen aus seinem Mehrgott-Glauben, den er von Anfang an nicht hatte, einen Glauben konstruiert hat. Und aus allen zusammengefügt hat. Und das hat geschichtlich einfach den Hintergrund, weil er in der Entstehung seiner Religion am Anfang versucht hat, verschiedene Gruppierungen zusammenzubringen, zu einem Volk, zu einem Glauben. Und so hat er von den Christen was genommen, hat aus dem Judentum was genommen, hat aus den anderen Religionen und hat selbst, und das ist eine Konstruktion letztendlich. Deswegen finden wir auch Ismael, auch Jesus, da finden wir all das. Ich habe absolutes Respekt und ich, wenn man sich damit auseinandersetzt, um den wenigstens einen zu gewinnen. Ja, das verstehe, also das respektiere ich. Ich sage euch ganz ehrlich, aber bitte nimm es mir nicht böse, du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe kaum Zeit genug, dieses Buch zu studieren. Ja, und ich will wissen, was da drin steht. Und ich persönlich muss den Koran nicht studieren, um ihnen das Evangelium zu bringen. Du verstehst mich, was ich meine. Ja. Du liest es, ist gut, ich verstehe dich, wirklich, ich verstehe das, ja, aber bleiben wir bei dem.
Ich habe dem Muslim meine Bibel geschenkt, aber yeah. In 2 Wochen hat er sie mir zurückgebracht und hat gesagt, er hat Angst, dass Allah ihn bestraft. Okay. Also okay, ich versuche deinen Koran zu lesen, okay. Hab keine Angst.
Okay. Deswegen, ich bin mir sicher, dass du das weise machst und dass du das richtig machst. Genau, warum ich das sage, manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Apologeten sich mit allem beschäftigen, nur nicht mit dem Wort Gottes. Sie kennen sich in allen Religionen und Sekten und Irrlehrern aus und lesen ihre Literatur und ich denke, wenn ihr so viel Zeit investieren würdet, dann wäre das effektiver, meines Erachtens so. Das ist, was ich damit meine, ja. Und manchmal staune ich, wie Christen sich in den Sura auskennen und zitieren können und dann frage ich sie in der Bibel und dann, wo steht es in der Schrift? Kennen sie sich mehr in ja, ist ein bisschen ist einfach was schief gelaufen da. Ja. Ja. Für mich ist es so gut gemeint und oft einfach ein bisschen schlechter gemacht. Okay, sind wir wieder bei den Erbtöchtern. Wir verstehen, warum das jetzt hier kommt. Das hat einfach mit diesen Landeinnahmen zu tun. Und gleich zu Beginn klärt es Gott. Ich wollte schneller machen. Und klärt das, Gott macht es klar, um was es hier geht. Die Frauen haben ihr Recht und Mose lernt diese Wahrheit und schreibt sie auf. Und wir haben das sogar im Gesetz verankert. Ja? Ist nicht nur, also das ist jetzt, was ich damit, schaut mal, das ist kein Gesetz und Evangelium. Das ist, wir werden gerechtfertigt nicht durchs Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz und die Evangelien und die Propheten. Das heißt, wir haben hier das Zeugnis davon. Und diese eine Stelle, gerade ihr Frauen, nehmt es bitte nach Hause. Fühlt euch gesegnet darin. Lasst uns noch eine kurze Pause machen und dann haben wir noch eine Stunde miteinander.